Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag.
Herzlich willkommen beim Podcast vom Brunnen Verlag. Mein Name ist Stefan Loss. Heute geht es um ein Buch, das uns mitnimmt auf eine Reise in die Vergangenheit und in eine ganz andere Welt. Milusha im Herzen die Heimat ist ein biografischer Roman über eine Frau, die eine schier unglaubliche Lebensreise durchlebt und durchlitten hat und die trotzdem die Hoffnung nie aufgegeben hat. Das Buch führt uns aus einem Dorf in der Ukraine quer durch die Wirren des Zweiten Weltkrieges. Flucht, Vertreibung, aber auch der tiefe Glaube an einen guten Gott spielen in diesem Buch eine wichtige Rolle. Geschrieben hat es Lothar von Seltmann und mit ihm spreche ich jetzt über sein Buch. Hallo.
Ja, guten Morgen.
Herr von Seltmann, Milusha ist kein ausgedachter Name. Milusha gab es wirklich und Sie sind ihr begegnet. Wie kam es denn zu der Idee, über diese Frau ein Buch zu schreiben?
Also diese Frau heißt in Wirklichkeit Emilie und sie ist mir begegnet in einer Reha-Zeit, als ich in der Folge eines Unfalls diese Maßnahme in Bad Laswa machen musste. Und sie fiel mir auf, weil sie selber eingeschränkt war und einen Mann betreute, ihren Mann betreute, der sprachlos war und gelähmt. Und die beiden hatten ständig ein Lachen auf dem Gesicht und immer fröhlich, obwohl der Mann ja gar nichts sprechen konnte, außer Ja, Nein und Amen. Mehr kriegte der nicht hin, aber sein Gesicht sprach und seine linke Hand, die rechte war ja gelähmt, die linke Hand war frei. Und dann bin ich auf sie zugegangen und habe gefragt, was ist das eigentlich, das euch so fröhlich macht bei dem Elend, das ihr habt? Du mit deinen, also diese Frau mit ihren Händen entstellt von Polyarthritis, der Mann mit seinen Einschränkungen und, und. Und dann waren wir sehr schnell bei der Glaubensfrage. Sie wussten sich geborgen, bei ihrem Heiland geborgen von Gott. Mir hat sie einen Spruch mitgegeben damals und der hat mir sehr viel bedeutet. Ich weinte, weil ich keine Schuhe hatte, bis ich jemanden sah, der keine Füße hatte. Das war für mich bedeutsam. Ich hatte meine Füße noch, Schuhe hatte ich im Augenblick keine in dieser Zeit. Und das hat mich getragen und dann habe ich mich für ihre Geschichte interessiert, die dann immer mal wieder bei Begegnungen erwähnt wurde. Und hat dann gesagt, erst noch Frau Gerhard und später war das dann Milli und ganz später Milusha, das war ihr Name in der Familie, große Name. Und ich sagte, deine Geschichte müssen Leute lesen, also muss sie jemand schreiben. Ich biete die mal beim Verlag, bei ein paar Verlagen an. Ich hatte damals Kontakte zu Verlagen wegen anderer Dinge, aber niemand wollte sie haben. Und dann blieb am Ende der Brockhaus Verlag übrig und die Lektorin schien mich zu kennen. Und sie forderte mich auf, ein Probekapitel zu schreiben, aber ich wollte ja nicht schreiben. Sondern ich hatte nur gedacht, der Verlag hat jemanden, der diese Lebensblätter umsetzt. Und nein, dann kam das als Auftrag an mich und meine Frau hat den unterstützt. Du warst Deutschlehrer, du kannst das. Und dann habe ich dem nicht widersprochen, dann habe ich das Probekapitel geschrieben und habe dann den Auftrag gekriegt, das ganze Buch zu schreiben.
Das Buch, die Geschichte von Milusha, die nimmt uns mit in eine Gegend, die heute wieder in aller Munde ist, Ukraine. Sie ist als, man nennt das Russlanddeutsche, ist das der richtige Ausdruck?
Ja, so.
Geboren worden als Deutsche in Russland.
Das war ja noch Sowjetunion
genau.
Damals.
Genau. Und das viele Geschichten, die man so vielleicht kennt, die man gehört hat von Vertreibung und so. Wie ist Milusha aufgewachsen? Wie muss man sich das vorstellen als Deutschsprechende in einem Land, was eigentlich russisch ist? Also
diese Siedlung Netbarevka ist eine überwiegend deutsche Siedlung gewesen. Existierte aus der Zeit von Katharina der Großen, die ja viele Siedler nach Russland geholt hat, damit die das Land da bestellten. Also von daher wurde da Deutsch gesprochen, Russisch eigentlich kaum. Das Russische wurde ihnen nachher aufgedrückt, als sich die politischen Verhältnisse änderten. Und sie ist aufgewachsen in einer Lehrerfamilie. Ihr Vater war Lehrer, ihr Vater war auch der, sagen wir mal, Hilfsprediger. Vertreter des Pastors, der ein paar Dörfer weiter wohnte. Und wenn bei ihnen im Dorf was war und der konnte nicht, dann hat das also der Vater Bär gemacht. Er hat den Pastor da vertreten. Also eine fromme Familie, eine große Familie. Und wie die Lehrer das damals mussten, die mussten sie ihren Unterhalt selber verdienen. Die hatten Landwirtschaft, die hatten also Viehzeug und Ländereien ums Haus herum. Und wenn man das so mitkriegt, das war eigentlich eine schöne Kindheit, die die Melusia da erlebt hat mit ihren Geschwistern und mit den Leuten im Dorf, solange wie die politischen Verhältnisse es zuließen.
Das war ja dann die Herausforderung mit dem Zweiten Weltkrieg, dass dann Deutsche in Russland auf einmal nicht mehr gern gesehen wurden, dass man dann Russisch lernen musste. Und ich habe diese, wenn man diese Geschichte liest, das ist ja nicht nur eine Vertreibung, sie ist ja mehrmals aus ihrer Heimat vertrieben worden und zurück und so. Was war für Sie selber, wenn Sie das so gehört und gelesen haben, das Faszinierende an dieser Lebensgeschichte? Es gibt ja viele ähnliche Geschichten wahrscheinlich, aber was ist bei Melusia nochmal besonders?
Was ist bei dieser Frau besonders? Ihre grundsätzliche, auch positive Lebenshaltung, die sie gelebt hat, schon als kleines Kind. Sie muss immer ein fröhliches Kind gewesen sein und sehr positiv an die Dinge rangegangen sein, sehr aktiv und heimatverbunden, familienverbunden. Es hat sie dann immer wieder nach Netvarevka gezogen. Und irgendwann ist sie dann wirklich zum eigenen aktiven Glauben gekommen. Da war sie 14, glaube ich, bei einer Evangelisation durch einen deutschen Prediger, der als ziviler Mensch mit den Truppen gekommen war, um dieses Land zu verwalten da. Diese Frömmigkeit, die hat sie getragen. Und sie ist getragen worden, das ist interessant, sie hat das bis zuletzt im Ohr gehabt, die letzten Worte ihres sterbenden Vaters. Da waren sie schon mal in einer Verbannung von Netvarevka weg. Die letzten Worte ihres Vaters waren: sorgt nicht, für euch wird gesorgt, der Vater im Himmel bleibt. Da war sie, glaube ich, 5. Und diese Worte hat sie aufgenommen damals und behalten und im Ohr gehabt, bis sie selber mit 95 dann in die Ewigkeit gegangen ist. Und das hat sie getragen. Auch wenn sie mit dem Heiland selber für sich selber noch wenig anfangen konnte, damals als Kind. Aber später hat sie ihr Leben festgemacht und hat auch so gelebt. Auf allen Stationen, wo sie dann war. Ob das dann in Kasachstan war oder wieder in Netvarevka oder als diese Heimat ganz aufgegeben werden musste. Dann ergab sich neue Heimat für sie, da wo sie zu Hause war. Da, wo sie lebte, und das war dann zuletzt Weidenhausen im Hessischen, aber das steht in diesem Buch dann schon leider nicht mehr drin.
Da müssen wir aufs nächste Buch warten.
Das gibt es in einem zweiten Band zu Melusia. Aber das ist das, was sie durchgetragen hat. Und mit ihren später krummen Händen, die sie gefalten hat, von morgens bis abends. Gebet war ihr Tagesprogramm.
Und das waren ja auch, wenn man das Buch liest, das sind ja teilweise atemberaubende Sequenzen. Also die sind ja dann mit einem Zug, mit einem Viehtransporter, ja, hieß es, Richtung Sibirien. Und die waren ja dann nicht nur einen Tag unterwegs. Das war auch nicht zweite Klasse oder irgendwas, sondern mit irgendwelchen Tieren noch im Abteil und als kleines Kind. Und also wenn man da diese Worte vom Vater immer wieder zitiert, für euch wird gesorgt, das ist ja dann schon was sehr Existenzielles. Also das ist ja nicht jetzt wie bei uns, wir sind ja relativ gut abgesichert mit allem drum und dran, aber so eine völlige Unsicherheit, was wird aus mir, wo bringen die uns hin, sehe ich die Familie jemals wieder? Boah, das ist ja eine heftige Situation, oder?
Da hat es sehr viel heftige Situationen gegeben in ihrer Geschichte. Aber diese Familie Bär hat diese Dinge immer genommen, wie sie kamen. Sie haben nie dagegen rebelliert. Als sie da in Kasachstan gelandet sind, sind ja nicht bis nach Sibirien verschleppt worden, sondern sie durften in Kasachstan bleiben. Und als dann dieser deutsch-russische Freundschaftsvertrag geschlossen war, durften die Frauen ja wieder zurück. Und das haben die sofort hingenommen. Und haben dann auch hingenommen, dass sie unterwegs aus dem Zug geworfen worden sind, quasi, weil die Fahrkarte nicht weit genug reichte. Aber sie sind dann trotzdem am Ende wieder in Netbarevka gelandet. Sie haben die Situation so immer aus Gottes Hand genommen. Gott war immer dabei. Und sehr, das hat die Milusha durchgetragen. Deswegen war auch ihr Leitvers, der bei ihr in der Küche hing: Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere zufallen. Und von diesen Zufällen hat die ewig gelebt.
Also nicht im Sinn von, da passiert aus Versehen was, sondern in dem Bewusstsein, dass Gott sich um sie sorgt. So.
Ja, und das Beispiel war auch ihre Mutter. Das war die zweite Frau ihres Vaters, Schwester seiner ersten Frau. Und die hatte also auch ein so starkes Gottvertrauen. Dachte, Gott ist dabei und er ist immer dabei. Und das kann man dann noch nachlesen, in welchen Kleinigkeiten Gott seine Hände da ins Spiel genommen hat. Diese Begegnung mit dem Wolf zum Beispiel. Wer dem Wolf das Maul zuhalten kann, der kann auch anderes. Das war so eine Redeweise von dem Milusha, ne? Und diesen festen Glauben der Mutter, den hat sie nachgelebt. Und das hat sie getragen.
Sie sind ja durch die Gespräche mit Milusha auch sehr tief in diese Geschichte eingedrungen. Was hat sie denn am meisten daran überrascht bei diesen Erzählungen von dieser alten Frau damals?
Im Grunde ihr diese positive Lebenseinstellung, die sie hatte. Völlig auf Gott gewiesen zu sein und alles aus seiner Hand nehmen und zu wissen, ich weiß zwar nicht, was morgen ist, ich weiß aber, dass Gott morgen ist. Und das war so, auch als sie da, sie musste ja dann im Reich während des Zweiten Weltkriegs auch ihren Dienst machen und da ist sie dann auf einen ganz komischen Hof geraten. Und hat dann also die Hofbesitzerin davor bewahrt, sich selber zu erschießen. Solche Situationen hat die alle auf die Reihe gekriegt, aber immer in dieser Verbindung mit ihrem Gott. Mit dem hat sie die Erfahrung gemacht, dass das Brot nicht alle wurde. Zum Beispiel Brot, wunderbare Brotvermehrung. Wer erlebt sowas? Sie hat es erlebt. Und hat dann auch immer ganz frei darüber geredet und hat sich jeder Situation gestellt und hat anderen, die in bestimmten Situationen drohten, zusammenzubrechen, noch unter die Arme gegriffen und hat sie mitgenommen. Und eine sehr positive Frau.
Was Sie das gerade erwähnt haben, die Gutsbesitzerin, die war ja auch stark ideologisiert, also in Richtung Nationalsozialismus, SS. Das heißt, da gab es ja auch viele Begegnungen von Milusha mit den unterschiedlichsten Regimen jetzt in Russland, in Deutschland, Nationalsozialismus. Und was ich auch spannend finde in diesen Begegnungen ist, da wird nicht so ein absolutes Feindbild aufgebaut, sondern es ist immer auch Liebe und Barmherzigkeit da, obwohl das Menschen sind, die ihre Feinde sind, naturgemäß, oder?
Also solche Gedanken habe ich bei Milusha nie festgestellt, dass sie also den Gegnern, den Feinden gegenüber entsprechend aufgetreten wäre. Sie hat die Situation genommen, wie sie waren und wussten, das lässt sich jetzt nicht ändern und ich muss jetzt damit umgehen. Sie wussten also schon, das hatten die im Blick, dass das alles, was da so gelaufen ist, sowohl was in Russland gelaufen ist oder was dann unter den Nazis gelaufen ist, kein gutes Ende nehmen würde. Zum Beispiel da diese Begegnungen, die sie hatte in Kamenetz-Podolsk, glaube ich, war das, ne, wo das Ghetto aufgelöst wurde und sie das mitgekriegt haben. Und dann hat sie das im Ohr von dem Onkel. Gott hat gesagt, wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Und das wird nicht gut gehen für die Nazis. Und es wird gut gehen für die anderen, für die, die sich an Gott halten. Und diese Erfahrung hat ihn gemacht, immer wieder. In Kleinigkeiten des Tages und des Lebens, wie auch im Grunde im großen Bogen.
Der Untertitel des Buches, Miluscha im Herzen, die Heimat, ist ja, wenn man über Heimat spricht, wir haben gerade gesagt, sie kam mehrmals wieder zurück zu dem Ort. Heimat, was ist für Miluscha Heimat?
Heimat war für Miluscha der Ort, wo sie groß geworden ist zunächst mal. Und da wollte sie gerne immer wieder hin. Und das hat ja auch funktioniert, merkwürdigerweise. Von dieser ersten freiwilligen Verbannung in die Nähe von Cherson und dann von der erzwungenen Verbannung nach Kasachstan. Es ging immer wieder zurück nach Netbarevka. Erst als diese Heimat endgültig genommen war, hat sie die auch abgehakt, hatte sie die nur noch im Kopf. Und dann war Heimat für sie immer der Ort, wo sie gerade war. Das war mal, aber das kann man dann im möglichen zweiten Band lesen. Das war dann Lüdenscheid und später Weidenhausen. Und da war sie dann zuletzt zu Hause. Hm. Weidenhausen war dann ihre Heimat. Und die allerletzte Heimat, das ist eigentlich die größte, das war der Himmel. Da hat sie sich immerhin gesehnt. Und das war die eigentliche Heimat. Das ist biblisch. Unsere Heimat ist im Himmel. Und das hat ihr Leben auch bestimmt.
Die Heimat im Herzen.
Ja.
Herr von Seltmann, vielen Dank. Und wie gesagt, wer doch mehr wissen möchte, sollte das Buch lesen und auf den zweiten Teil von Miluscha auch noch warten. Der kommt auch noch. Gibt's viel zu erzählen. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Das Buch, über das wir heute gesprochen haben, trägt den Titel Miluscha im Herzen, die Heimat. Es ist die ergreifende Geschichte einer starken Frau, die in einem Dorf in der Ukraine zur Zeit des kommunistischen Regimes aufwächst. Das Buch hat 272 Seiten, kostet 17 Euro. Kaufen können Sie es beim Buchhändler Ihres Vertrauens oder im Netz. Schön, dass Sie dabei waren. Auf bald, Ihr Stefan Loss.
Das war Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag.